Joy wird von spukenden Clowns unsicher gemacht. Kann die Insel vor ihrem Untergang gerettet werden? Und warum wird das Ganze inszeniert? Willkommen bei SoKo Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei SoKo Kinderkrimi, dem Rätsel Mystery Jugendbuch Hörbuch Hörspiel Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen hier Folge 71 von SoKo Kinderkrimi, dem Podcast für alle begeisterten Fans von Rocky Beach, von deutschen Millionenstädten, Point Witmark und vieles, vieles mehr. Und einen riesigen Fan auch dieser Welten, den haben wir heute auch wieder hinter die Mikrofone bringen können. Alle haben dran gearbeitet, das Produktionsteam, von wirklich alle Wünsche wurden ihm erfüllt. Der ganze Rider war voll mit extravaganten Anforderungen. Ein eingerahmtes Bild von Thomas Brezina und 28 verschiedene Eistee-Sorten. Glaubt mir, findet man 28 verschiedene Eistee-Sorten. Aber seit dem Erfolg dieses Podcasts ist nichts mehr gut genug für ihn. Und das auch absolut zu Recht, denn er ist der Mann, der diesen Podcast natürlich mit Leben füllt, mit den Geschichten füllt. Das ist natürlich der Sascha. Hallo Sascha.
Hallo Timo. Gleich so viele Lügen zu Beginn, das ist ja unglaublich.
Lügen schmügen. Ich würde behaupten, ich habe vielleicht die Wahrheit etwas ausgeschmückt, aber Lügen ist schon ein großes Wort.
Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, ich bin gar kein Fan von den ganzen Hörbüchern, wir machen das rein geschäftlich.
Was würdest du sagen, ist deine Lieblings-Eistee-Sorte?
Zitrone oder Pfirsich halt, was gibt's da mehr Sorten?
Okay, Sascha.
Da bin ich die falsche Person.
Das stimmt tatsächlich. Lieblings-Teesorte, komm.
Wir brauchen einen eigenen Podcast.
Den gebe ich dir auch noch.
Nein, grundsätzlich eher Grüntee unterwegs.
Grüntee.
Oder gerade im Sommer gerne Früchteteesorten, aber dann kalt gehalten.
Also Eistee. Okay, cool, sind wir da auch wieder angekommen. Dann konzentrieren wir uns lieber auf das, was wir können. Und das ist Geschichten nacherzählen und meine und ich für mich dann sie zu lösen, ohne die Geschichte zu kennen natürlich. Sascha, wie viel steht es gerade aktuell? Ist schon länger her, dass wir aufgenommen haben.
Ja, für dich steht es aktuell 12-8.
12-8.
Du liegst gemütlich
wow, ist
vorne.
Das geil.
Das heißt, heute musst du eigentlich gar nicht zuhören. Kannst den Raum verlassen, ich erzähle alles, kommst zurück am Ende, ratest irgendwas, wurscht.
Cool, das wäre die wahrscheinlich meistgehörte Folge, die wir hier gemacht haben. wir sind ja, weißt du, das sind wie so YouTube-React-Videos und Channels, wir müssen natürlich auch genug damit interagieren, damit wir auch unseren eigenen Touch dazu geben und nicht einfach eine Geschichte nacherzählen. Aber gut, nein, es ist ideal, dieser Vorsprung, ich muss auch gleich wieder mit der Ausredenkeule daherkommen. Ich bin ziemlich müde, muss ich sagen. Ich hoffe, ich kann dem
sorry,
Ganzen sorry, folgen.
Dass ich lache. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt was mit, du merkst, du fängst Kränkeln an oder, keine Ahnung, du warst Party machen und jetzt verkatert oder sowas, aber nee, müde.
Ich bin einfach müde. Sascha, ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, stimmt. Bist auch schon über 45,
also. Ja, außerdem ist es kalt jetzt hier draußen geworden, müde bin ich. Ich habe einfach nicht viel Schlaf gehabt und jetzt, ja. Es ist schon, ich muss ja ehrlich sein, ich bin schon teilweise sehr müde geworden bei den Podcast-Folgen, wenn du diese Geschichte erzählst. Und
willst du sagen, dass ich das zu langweilig für dich mache?
Nein, es ist ja eigentlich genau sehr gut, weil es gibt actionreichere Folgen und weniger actionreiche Folgen. Aber es ist dann halt einfach so, wie sagt man, beruhigend, dir zuzuhören. Das ist doch eigentlich ein Kompliment. Ja, Sascha, du hast eine Geschichte mitgebracht, die du mir nacherzählst und ich muss sie versuchen zu lösen. Was für eine Folge gibt es denn heute?
Heute haben wir eine Wunschfolge und zwar sind wir bei unserer Truppe aus Point Witmark, Tom, Derek und Jay, wie du ja weißt, mit dem Titel Die Insel der letzten Rache.
Insel der letzten Rache, okay. Point Witmark typisch, dramatisch. Und man weiß ja, Point Witmark, die legen auch gerne, wenn es um Spektakuläres geht. Und da wird selten, sage ich mal, eine verlorene Handtasche gesucht.
Ja.
Bin ich schon gespannt, weil da hatten wir ja schon wirklich alles dabei.
Ja, es kommt jetzt zu dem alles noch was dazu. Das hatten wir tatsächlich bei Point Witmark, glaube ich, noch nicht. Jetzt habe ich dir zwar schon verraten, Timo, wie die drei Jungs heißen, aber du kannst dich noch ungefähr an Point Witmark erinnern.
Ja, selbstverständlich. Das ist immer ein Radiosender.
Ja.
Und das Ganze spielt, glaube ich, in Maine. Auf jeden Fall USA.
In Point Witmark.
Ja, aber ich glaube, wir haben schon mal nachgeschaut, wo das ist. Ich glaube, es war irgendwo an der Ostküste.
Die Fälle basieren auf den Legenden und geschichtlichen Ereignissen rund um die fiktive Hütte an der Ostküste der Vereinigten Staaten.
Mir macht mir nichts vor, Sascha, ich kenne mich aus.
Sie haben den Radiosender eben in ihren Leuchtturm, wie du dich ja noch erinnern kannst. Da ich ja schon gemerkt habe, dass du beim Titel so ein bisschen gezögert hast und ihn wiederholt hast, nehme ich mal an, du hast dir den Titel irgendwo auf ein Blatt Papier aufgeschrieben. Also hast du deinen Zettel und Stift schon bereit.
Schau, du hast auch die detektivischen Skills, das merkt man, Sascha, das merkt man sofort.
Ich habe meine Sherlock-Kappe, wollte ich jetzt sagen, aber du weißt, was ich meine, auf und sitze mit einer Lupe in der Hand, das ist vollkommen logisch.
Besser als die Pfeife, Sascha, viel gesünder.
Na dann starten wir direkt, hätte ich gesagt. Und wir haben in Point Witmark typischer Manier, bevor das eigentliche Intro kommt, eine kurze Vorgeschichte, die eher zum Rätseln anregt, was denn da passiert ist. Wir befinden uns nämlich in einer Wüste in der Mongolei, weit weg von jeder Zivilisation. Und man hört nur, wie jemand zu einem Zelt geführt wird und hört dann eine Stimme sagen, er ist nicht da. Und dann laut rufen, kommen Sie zurück. Das Zurück wird so langgezogen gerufen. Und eine zweite Stimme sagt dann, es ist egal, die Wüste wird ihn umbringen. Und danach kommt dann das eigentliche Intro zu der Folge.
Dramatisch.
Es fängt schon ziemlich spooky an. Die drei Jungs sitzen auf jeden Fall in ihren Leuchtturm und berichten oder erzählen sich gerade so, ja, sie haben eine Einladung von der Isle of Joy bekommen, einen Vergnügungspark im Süden in der Nähe von Gloucester. Und genau deswegen habe ich gezögert, weil ich kenne halt nur Gloucester in England. Das war mein Rätseln eben bei, ob es in den USA ist und so. Und sie haben, wie gesagt, eine Einladung dorthin bekommen. Das ist, diese Isle of Joy ist eine Insel, die zu einem Vergnügungspark umgebaut wurde sozusagen. Es gibt Achterbahnen, sogar einen Zoo. Also kannst du dir so Disney World mäßig vorstellen. Also sie vergleichen es auch ein bisschen damit. Nur besser natürlich.
Ich habe tatsächlich letztens erst irgendein YouTube-Video gesehen, wo es auch so einen Vergnügungspark auf so einer Insel gegeben hat.
Das klingt doch cool.
Ja, es hat ehrlich gesagt ein bisschen lame ausgeschaut.
Okay, dann doch nicht so cool.
Ja, es war so eine Art Wasserpark halt. Ich glaube, es war so ein Mr. Beast-Video, wo also die so 1-Dollar-Insel und 100-Millionen-Dollar-Insel. Das war halt dann einfach nur teuer, weil einfach ein riesiger Vergnügungspark drauf war. Der hat aber irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde so amerikanische Wasserparks schauen immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es amerikanisch war, aber halt so ein bisschen, ich weiß nicht, hat ein bisschen.
Okay.
Dann lieber so eine geile Luxusinsel, wo man momentan seine Ruhe hat.
Das Angebot, das die Jungs bekommen haben, ist praktisch, sie sollen dort das Radioprogramm im Park machen, also ein bisschen arbeiten, ein bisschen Werbung und so weiter, wird mit diesen Jungs dort auch gemacht. Sie berichten praktisch aus dem Park und dafür bekommen sie eine Unterkunft, Verpflegung und zusätzlich noch $1,000 pro Kopf. Also ein super Angebot für die Jungs und die sind auf die gekommen durch die Leiterin der Finanzabteilung dort. Das ist eine alte Studienkollegin der Mutter.
Nepotism. Und da gab es sicher ganz viele tolle lokale Radiomoderatoren, die das auch gemacht hätten. Die Leiterin der Finanz, hast du gesagt?
Bitte?
Der Finanz oder Verwaltung oder von was
wird? Der Finanzabteilung, genau. Es wird beschlossen, ja, die Sarah Goodwinter und die Mrs. Bushland, die Eigentümerin des Leuchtturms, können ja dabei das Programm hier in Point Witmark übernehmen, also auf zur Insel. In dem Moment läutet das Telefon und eine Stimme sagt, wie eben abgehoben wird dann logischerweise, wo seid ihr nachts um 3? Ich komme vorbei. Und das ist eine ziemlich creepy Stimme, also deutlich verzerrt. Die Jungs tun das ab mit, ja, verwählt oder irgendein Verrückter und legen auf, so, ja, ist hier wurscht.
Mag das immer so, sorry, ich habe einen creepy Drohanruf, falsche Nummer, peinlich.
4 Tage später geht es dann wirklich zur Isle of Joy. Mit der Fähre geht es auf die Insel. Es sind dort Akrobaten, Clowns und so weiter, die den Gästen so die Wartezeit zur Fähre da versüßen sollen. Und die Mrs. Dunaway, das ist eben die Leiterin der Finanzabteilung, die trifft sie dort. Auf der Fähre erzählt sie, dass es gibt 2 Fähren, die sind praktisch im Pendelverkehr da die ganze Zeit und das ist automatisiert das Ganze, das ist programmiert und weil das eben so ein fixer Plan ist, treffen sich die Fähren praktisch auch immer so auf der Hälfte der Strecke. Es gibt zwar Kapitäne, die im Notfall eingreifen können, aber das ist alles automatisiert, wie gesagt. Es ist ein riesiger Besucherzustrom. Sie haben auch die längste und kurvenreichste Achterbahn und ganz viele eben andere Angebote. Und der König der Insel, der Geschäftsführer, ist der Mr. Stephen Underwood. Der ist aber derzeit in Europa und eben nicht da. Sie hat sozusagen gerade ein bisschen das Sagen, die Mrs. Dunaway. Und die Jungs sollen den Radiosender, eben das Radio Joy, übernehmen und ihnen wird das bestimmt gefallen, weil das ist die beste Technik in diesem Radiosender vorhanden. Eben an dieser Stelle, wo die 2 Fähren sich da treffen, in Hälfte der Fahrt, kommt das nur den Jungs ein bisschen komisch vor, weil das ausschaut, als würde die andere Fähre wirklich auf sie zufahren. Also nicht vorbei, sondern wirklich auf sie zufahren. Man merkt auch so, die Leute werden immer aufgeregter und der Derek bildet sich ein, er sieht am Bug einen Clown rumhüpfen und man hört so ein creepy Lachen. Die anderen Jungs scheinen das nicht mitzubekommen. Die Fähren kollidieren wirklich fast, also da wird anscheinend im letzten Moment noch irgendwie das rumgerissen, dass die da sich doch nicht treffen. Also es geht alles gut aus. Aber irgendwas stimmt da nicht. Vor allem dieser Clown, der da so gelacht hat. Wie gesagt, die anderen haben das nicht mitbekommen, nur der Derek. Wir haben dann einen Cut. Sie sind gut auf der Insel angekommen. Es sind alle super begeistert. Eben Zoo, Vergnügungspark. Es gibt auch ein Varieté. Und eben das Sendestudio vom Radio Joy ist auch top einfach. Und am Abend gehen sie mit der Mrs. Dunaway in ein recht nobles Restaurant dort essen. Und sie erzählt so, ja, also es gibt halt so kleine Anfangsprobleme von dieser Isle of Joy, also so kleine Vorfälle, aber es ist vollkommen normal, dass da mal was ausfällt und so weiter.
Wie lange gibt es die schon?
Und er dürfte gerade erst gestartet haben. Okay. Also es dürfte noch nicht lange laufen. Es wird keine genaue Zahl gesagt, aber es ist nicht allzu lange auf jeden Fall. Derek erwähnt hier nochmal den Clown und sie sagt auch nur, ja, das hat sonst keiner gesehen, also auch die Leute haben da nichts mitbekommen, das hat er sich bestimmt nur eingebildet. Der Stephen Underwood eben hat da top Arbeit geleistet, erzählt sie so und meint, ja, das hat er wohl von seinem Onkel James Underwood, das ist einer der größten Marionettenspieler. Und der Steven eben, ich verwende jetzt einfach den Vornamen, dass es klar ist, der Steven wollte die besten Vergnügungspark hier erstellen. Sie meint aber auch so, ja, was den Onkel wahrscheinlich nicht so gut gefallen hätte, dass hier so viele moderne Medien genutzt werden. Also das wäre überhaupt nicht seins gewesen. Der ist leider seit 2 Jahren verstorben. Und er hat aber immer gesagt, im Fernsehen ginge die Seele verloren. Also dass hier jetzt eben auch Fernsehberichte gemacht werden, das wäre sicher nichts für ihn.
Ja, das ist wie als man jemanden fotografiert hat, dass man ihm da ja auch die Seele gestohlen hat.
Ja, voll. Sie erwähnt aber noch abschließend bei diesem Dinner, dass der Stephen Underwood eben eher Geschäftsmann ist, also weniger Künstler, macht aber eben wirklich einen super Job. Wir haben dann den nächsten Tag auf der Insel und die Jungs beschließen, es wird eine Reportage über die Geisterbahn gemacht. Und dazu gehen sie dort hin auf jeden Fall mal, aber nicht alle drei, weil der Derek hat auch ein bisschen Angst vor der Geisterbahn und das wäre ihm peinlich, wenn da irgendwie live da irgendwie was rausrutscht, irgendwelche Aufschreien und Co. Also machen sie eine Aufnahme einfach. Es wird eine klassische Geisterbahn beschrieben und man hört immer wieder dieses Clownslachen, das man auch am Anfang auf der Fähre gehört hat, wie Derek da den Clown gesehen hat, hört man immer wieder. Wird hier nicht besonders hervorgehoben, ich sag's dir nur, es ist allgemeine Geräuschkulisse in der Geisterbahn. Und sie kommen dann an eine Stelle, wo sie eine Puppe von einem Sensenmann ist. Da soll anscheinend ein Sensor drinnen sein und der berechnet praktisch die Größe der Personen, die da drinnen sitzen, damit für jeden Fahrgast oder für jeden Wagen, das ist wirklich knapp über die Köpfe.
Oh, wow, okay.
So, super spannend.
Super spannend, sehr super gefährlich.
Ja, voll. Es sind eben Derek und Tom, also der Jay ist beim Radiosender geblieben, nur zur Info. Also sie sind nur zu zweit.
Also warte, Derek ist...
Genau, Derek und Tom sind in der Geisterbahn und der Jay ist beim Radio.
Aber ich dachte, Derek hat ja Angst vor der Geisterbahn.
Ja, deswegen wird sie nicht live gemacht.
Also warum ist er dann überhaupt mitgekommen?
Okay. Frag den Derek das.
Wie denn, Sascha, wie?
Ja, ich könnte auch nicht fragen. Und auf jeden Fall, es zischt so über die Köpfe von den beiden her, sie erschrecken sich, Tom macht sich über den Derek lustig und... Das Blöde nur, beim Wagen dahinter funktioniert das anscheinend nicht so. Man hört nämlich auf einmal ein Aufschreien und die Leute liegen K.O. am Boden.
Wow.
Die Geisterbahn wird gestoppt, Licht geht an. Der Tom rennt los, um Hilfe zu holen. Der Derek steht alleine und hat ziemliche Angst. Man hört dann wieder dieses Clownslachen und der Derek bildet sich ein, er hört jemanden wegrennen. Also das ist definitiv nicht der Tom, der da losgerannt ist. Im Radiosender erhält kurze Zeit später, nach diesem Vorfall, der Jay einen Anruf vom Mr. Michael Bruce. Der Mr. Michael Bruce ist der Security-Chef auf der Isle of Joy, und berichtet am Telefon, dass das passiert ist. Jay hat natürlich erst die Sorge, dass Tom und Derek, die Opfer hier sind. Er erklärt, dass das wer anderes war und dass die Jungs schon wieder am Weg ins Studio zu ihm sind. Warum er aber anruft, er würde den Jay bzw. die Jungs darum bitten, dass davon nichts nach außen dringt. Sie sollen nur berichten, dass die Geisterbahn eine Weile zu bleibt, aber er will natürlich nicht, dass irgendwie eine Panik ausbricht. Also sollen sie das mal derzeit für sich behalten. Die Jungs, wie sie dann wieder vereint sind, besprechen das Erlebnis und der Derek meint, dass das war keine technische Panne. Also er ist der festen Überzeugung, dass da irgendwas vor sich geht. Und sie beschließen auch, dass sie mit Mr. Bruce ein Interview ausmachen sollten, um mehr herauszufinden. Vielleicht weiß der ja irgendwas. Die nächste Reportage soll dann am Riesenrad stattfinden. Davor hat Jay Angst. Der hat ziemliche Höhenangst anscheinend. Und da wird dann aber netterweise ein Kompromiss gemacht, sie gehen zum Aquarium. Weil, hey. Sie vereinbaren aber dann auch noch eben ein Interview mit dem Mr. Bruce, der bei diesem Interview dann empfängt sie ziemlich nervös, beschreibt seine Aufgaben total nett und die Jungs fragen dann aber nach den Vorfällen. Der Bruce stoppt sie da kurz, stoppt eben die Aufnahme und sagt, er möchte nicht, dass diese Frage gestellt wird. Das soll, wie gesagt, nicht rauskommen. Die Polizei weiß auch noch nicht Bescheid. Das wäre nämlich ziemlich blöd für die Insel, wenn es jetzt rauskommt, dass es solche Zwischenfälle gibt, weil da würden, und er geht jetzt gar nicht mal auf den Gewinn, auf das Geld so arg ein, aber mehr in die Richtung mit, sollte die Insel jetzt geschlossen werden, verlieren unglaublich viele Leute ihren Job. Und eben für einen Stephen Underwood wäre es natürlich ein absoluter Horror. Das ist sein Lebenswerk ja hier. Nach dem Ganzen beschließen sie, zum Palast der Märchen zu gehen. Das wird so ein bisschen beschrieben wie so eine, so ein Haus, wo man anscheinend durch Räume geht und überall sind so Szenen aus Märchen mit Puppen dargestellt einfach.
Klingt ja
Und
ziemlich
es.
langweilig. Ich meine, sowas fand ich immer furchtbar langweilig.
Ich kann mich an sowas erinnern, das in Kombi war mit so einer Wasserbahn. Ich weiß nicht, wie
Okay.
man das dann
Ja.
nennt. Das fand ich damals ganz cool, aber man muss auch sagen, da war ich halt eher ein Kind. Also, ne? Ist die Frage, ob ich das jetzt noch cool finden würde. Und auch, wie upgedatet die Puppen sind.
Das stimmt natürlich. Aber waren das auch so
Weil
animatronische? Also haben die sich bewegt?
das damals ja.
Okay. Ich habe jetzt
Das
noch.
war, ich kann das eh sagen, das war damals hieß es noch Warner Brothers Movie World. Ich glaube, jetzt heißt es noch Movie Park in Bottrop-Kirchhellen. Irgendwie so. Und das war praktisch durch so die verschiedenen Warner Brothers Filme und dann war halt auch unendliche Geschichte mit dieser Fuhur-Puppe und so weiter. Es war damals ganz nett. Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Also den Park ja, aber ich meine jetzt diese Bahn.
Ja, aber dann auch nur mit so rechte freien Figuren wahrscheinlich.
Ja, voll, voll. Vor allem, weil es jetzt ja im Movie Park heißt.
Ja,
Also es ist anscheinend
genau.
nicht mehr. Diesmal ist der Derek im Studio geblieben und sie sagen nicht dazu, es wirkt so, als wäre es eine Live-Übertragung. Weil der Derek macht so praktisch sein, ja, Jay und Tom sind da in diesem Märchenpalast, Palast der Märchen. Und die berichten das eben, also es wird so hin und her geschnitten und es klingt auch alles so ein bisschen, als wäre es durch ein Mikro. Also man hört es auch nicht wie sonst im Hörspiel, wie die miteinander reden. Er wird eben beschrieben, wie das Ganze ausschaut und sie kommen dann irgendwann in einen Raum, wo die Bösewichte der Märchen drin sind, also die Hexe und so weiter. Frankenstein kommt auch vor, glaube ich.
Ja,
Irgendwie so eine
das bekannte
Frankenstein-ähnlich.
Märchen Frankenstein und die sieben
Natürlich.
Zwerge.
Und was da ziemlich blöd läuft, ist, dass die Türen anscheinend nicht mehr aufgehen und der Nebel, der durch die Nebelmaschine da in diesen Raum reingejagt wird, hört nicht auf. Er wird immer mehr, der Nebel wird immer dichter, die Leute husten wie verrückt und man hört auch im Hintergrund wieder dieses Clownslachen. Parallel zu diesem ganzen Geschehen wird im Radiostudio, Derek eingesperrt von einer Person mit einer ziemlich hohen Stimme und einem zweiten Mann mit einer sehr, sehr tiefen Stimme. Die hohe Stimme, wie Derek das so feststellt, klingt so nach einem Clown. Und die tiefe Stimme, das ist der einzige Name, den wir haben, heißt anscheinend Mr. Pork. Und er wird praktisch eingesperrt da drinnen und er soll nicht rauskommen, wenn er sich nicht mit diesem Mr. Pork irgendwie anlegen will.
Also, Entschuldigung, im Studio
Natürlich
ist das jetzt.
im
Ja.
Studio, genau, im Studio.
Und die anderen sind quasi eingesperrt in dem wilden Raum.
Genau, in diesem Palast, im
Ja.
Märchenpalast, Palast der
Alle
Märchen, genau.
eingesperrt, super.
Alle eingesperrt. Es ist zwar da eine recht dramatische Situation, aber wir haben dann relativ einen schnellen Wechsel, also es dürften alle irgendwie rauskommen, zu einer Unterhaltung mit Mr. Bruce, der erklärt, ja, es ist sehr schwer herauszufinden, also auch auf der Insel gibt es 44 Clowns. Sie lassen tatsächlich die Clowns das Vorlesen, was der anscheinend gesagt hat, dass der Derek schauen kann, ob die Stimme passt. Passt aber einfach nicht dazu. Sie reden dann auch drüber, ja, wer denn davon gewusst haben könnte, dass sie gekommen sind. Er sagt, naja, es ist halt ziemlich früh schon Werbung mit den Jungs von Penn Whitmer gemacht worden, also da wussten viele Bescheid. Die Jungs dann auch so, ja, der Underwood sollte hier sein, der sollte sich um seinen Laden kümmern, also ist ja auch dumm einfach, dass der jetzt nicht da ist. Es kommt dann der Vorschlag, ja, es muss ja irgendwer zu den Sicherheitsbereichen letztendlich Zugangscode haben, die Person, die das anstellt, weil um eben Räume von so einem Palast zuzusperren, beziehungsweise auch dazu diesem Studio das zu sperren, muss man irgendwelche Zugangscode haben. Und er sagt halt auch, naja, es haben grundsätzlich sehr viele gehabt, aber seit die Vorfälle da losgegangen sind, sind es nur noch wenige MitarbeiterInnen, die Security Codes haben. Das wurde nachgeschärft praktisch. Die Jungs sind nach so einem Tag natürlich ziemlich K.O. Es ist auf jeden Fall nach 20 Uhr schon. Und sie marschieren beim Security-Büro mal raus, wo sie mit Mr. Bruce eben geredet haben. und beschließen jetzt, ach, da ist noch so ein kleines Varieté, da schauen Sie mal rein. Da ist gerade ein Bauchredner, der nicht besonders gut ist, heißt irgendwas, also es klingt wie Peter Betin oder so. Und der hat seine Puppe, den Ronny. Das ist komplett langweilig für die Jungs, also gehen sie dann wieder. Der Jay ist ziemlich K.O. und geht ins Hotel zurück. Derek und Tom wollen aber noch die Achterbahn fahren. Um 23 Uhr machen die ganzen Fahrgeschäfte zu. Es ist jetzt mittlerweile 22.30 Uhr. Und am Weg zur Achterbahn sehen sie, wie jemand über die Absperrung unter der Achterbahn klettert. Und sie rennen natürlich hinterher, weil, hey, Security-Leute oder Techniker haben ja einen Zugang. Die würden ja nicht über diese Absperrung klettern. Und erwischen dort tatsächlich den Bauchredner. Und welch ein Wunder, es stellt sich heraus, dass dieser Bauchredner der Stephen Underwood undercover ist.
Was?
Er ist tatsächlich hier, um herauszufinden, was hier vor sich geht. Und der Chef vom Varieté ist ein guter Freund von ihm. Die kennen sich schon ewig. Also hat der ihm den Job gegeben und ja, man merkt halt, dass er kein guter Bauchredner ist, weil er das nie groß gelernt hat, aber so schöpft niemand Verdacht. Er bittet auf jeden Fall darum, dass Point Whitmark niemand verraten soll, dass er da ist, damit er da weiter das Ganze anschauen oder beobachten kann. Anschauen ist da falsch, beobachten kann. Sie stimmen zu und kehren dann in das Hotel zurück und als sie so am Weg zum Hotel sind, hören sie wieder dieses Clown-Lachen und meinen auch so, ja, heute Nacht, der Clown ist unterwegs, irgendwas passiert noch. Und beim Hotel angekommen, wollen sie natürlich den Jay das erzählen, klopfen noch an seine Tür, der reagiert aber nicht, ja, vielleicht schläft er, die Tür ist tatsächlich offen, aber Jay ist nicht da. Es liegt ein Zettel am Bett auch, dass der eben entführt wurde, verständigen natürlich sofort Mr. Bruce. Und in dem Moment läutet das Zimmertelefon und eine unbekannte Stimme, die wir bis jetzt noch nicht hatten, meldet sich und sagt, na, dann haben Sie ja die Nachricht schon gesehen und Sie haben bis am nächsten Tag um 15 Uhr Zeit, Jay zu finden. Sollten Sie das nicht schaffen, geht eine Bombe hoch. Sollten Sie die Polizei einschalten, geht die Bombe noch früher hoch. Und Sie erhalten den ersten Hinweis und auch wenn das nicht zum offiziellen Punktezählen gehört und so weiter, darfst du natürlich gerne mitraten, Timo. Der erste Hinweis lautet, in den USA mag man es bisweilen auch salzig. In der alten Welt graut es den meisten davor. Was glaubst du denn könnte... Danke. Ich war da bei dem Hörspiel sein, hey Jungs, ihr seid sonst recht clever, ihr braucht es mir gerade ein bisschen zu dafür.
Es ist aber auch ein bisschen irreführend, weil in der alten Welt, ja, das, wenn du so Europa sagst, da gibt es ja auch zwei Lager. Also
ja, voll.
In Österreich ist süßes Popcorn nicht so üblich.
Ich muss sagen, ich kaufe mir ganz, ganz selten nur noch Popcorn im Kino.
Ja, ich auch.
Auch ehrlich gesagt, nicht mal, weil ich es ein bisschen unnötig finde, sondern mehr, weil ich die Preise
ja, halt komplett
finde. Ja, also Kinopreise, also ja, wurscht. Fangen wir jetzt nicht damit. Sie kommen auf jeden Fall, also sie gehen in diese Sicherheitszentrale, das Security-Team ist am Ausschwärmen, das Gute ist, die meisten Leute schlafen ja um die Uhrzeit, also bekommen sie das nicht wirklich mit. Aber Tom und Derek stellen sich auf jeden Fall die Frage, was ist das Motiv? Es wurde bis jetzt noch keine einzige Forderung gestellt. Also ja, Jay wurde entführt. Aber warum? Also es gab da noch nichts. Und eben, sie kommen dann mit dem Popcorn drauf, weil ein Französisch-Austauschstudent an ihrer Schule sich da mal erschrocken hat, wie sie im Kino waren. Und so kommen sie dann praktisch drauf. Und der Bruce schickt gleich er funkt da wen an, dass die Popcornstände überprüft werden sollen, ob da irgendwo eben Jay ist. Und er sagt dann so, ja, er muss noch was regeln und geht raus. Tom und Derek wissen nicht, was sie von Bruce wirklich halten sollen. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, wann sie angerufen worden sind und warum wird die Insel noch nicht evakuiert? Es passiert hier was, es ist eine Bombe da. Warum wurde keine Evakuierung eingeleitet?
Aber Sie haben ihm schon das mitgeteilt, aber haben Sie so wirklich geredet mit ihm schon?
Also, Sie haben ihm die Info gegeben, Sie haben ihn jetzt logischerweise noch nicht groß ausgefragt. Okay. Sie erfahren aber dann tatsächlich von einem Mitarbeiter, der Leo heißt, beziehungsweise könnte auch Leo sein, ich habe es mir nicht dazu geschrieben, wie ausgesprochen wird, von einem Mitarbeiter dort, dass in der Security-Zentrale tatsächlich Wanzen gefunden worden sind. Also sie sind anscheinend die ganze Zeit abgehört worden. Der Mr. Bruce kommt zurück und meint so, ja, beim Popcorn-Stand ist wieder ein Zettel gefunden worden mit einer weiteren Aufgabe. Und es steht drauf, dass die erste war eine einfache Aufgabe, weitere folgen und die letzte gibt das Versteck von Jay Price. Jetzt kommt der zweite Hinweis, Timo.
Ja, ich bin
und da. Und zwar, vor einer Stadt, die heißt wie ein Tanz, kam ein neuer Bote des Todes zum ersten Mal aus der Tiefe.
Eine Stadt, die heißt wie ein Tanz, kam ein Bote, das war's, des Todes, Mann.
Bote des Todes.
Bote des Todes erstmal aus dem Boden.
Aus der Tiefe.
Sage ich euch. eine Stadt, die heißt wie ein Tanz. Das müsste ja einfacher sein. Was für Tänze kenne ich? Den Macarena, Cha-Cha-Cha, Walzer.
Sind das alle Tänze, die du kannst oder kennst?
Charleston. Ist Charleston eine Stadt?
Ja. Aber das ist nicht noch immer nicht. Wir brauchen den
Boden?
Ja.
Ich hätte es vermutet, aus der Tiefe, das klingt so ein bisschen, als wäre das vielleicht sowas wie Erdöl oder sowas. Aber warum sollte es der Bote des Todes sein? Vielleicht hat man dort das erste Mal Öl gefunden. Keine Ahnung. Aus der Tiefe.
Es ist etwas, was dort zum, ich nenne es mal zum ersten Mal unter Anführungszeichen passiert ist.
Aber ist es Charleston, die Stadt?
Ja, das ist
wow, richtig. Das ist schon mir beeindruckend genug. Was dort passiert ist? Ist es wirklich dort passiert? Weißt du das?
Ich habe es nicht nachgegoogelt, aber sie sagen, es ist dort passiert.
Weil was kann aus der Tiefe kommen? Ich glaube, ja, ich sage Erdöl, aber es macht keinen Sinn.
Okay, nein.
Nein, macht das nicht, Timo.
Es ist, vor Charleston ist das erste U-Boot eingesetzt worden.
Das erste was?
U-Boot.
Das erste U-Boot.
Deswegen habe ich dich extra bei Boden ausgebessert mit Tiefe. Es ist nicht Boot.
Ich war mir jetzt nicht sicher, Charleston am Meer liegt. In meiner Vorstellung tut es das nicht. Aber da ist es auch viel besser, weil es der Bote ist.
Ja, ne? Shit. Während Point Whitmark das rätselt, wird Bruce noch kontaktiert, by the way, von einem Ballett, das ist ein Security-Mitarbeiter, der berichtet, dass die Fähre ausgelaufen ist, ohne dass jemand davon wusste. Die Kameras am Hafen funktionieren nicht. Das heißt aber auch, es gibt keinen Weg mehr von der Insel. Ja, ja. Es werden die Security-Leute am Festland angerufen. Es wird ihnen mitgeteilt, wenn die Fähre bei ihnen ankommt, müssen alle Leute an Bord festgenommen werden. Und sollte es länger dauern, weil es geht ja theoretisch bis 15 Uhr, haben sie ja Zeit. Es werden logischerweise keine Leute auf die Insel gelassen. Der Typ dort bestätigt das, ist natürlich verwirrt mal, aber bestätigt das. Der Derek fragt dann noch den Mr. Bruce, warum noch keine Evakuierung stattfindet und der sagt, der Mr. Underwood hat das so angeordnet. Das hat die Mrs. Dunaway ihm ausgerichtet. Es soll erst gegen 10 Uhr morgens die Evakuierung starten. Es kommt dann, wie sie so drüber reden, mit wie können sie noch von der Insel kommen, sagt dieser Leo, glaube ich, war das, sagt so, ja, sie haben sonst eine Piratenschiff-Attrappe und ein falsches, also so ein Fake-U-Boot auf der Insel. Und so kommt der Tom dann eben auf Charleston und das erste U-Boot. Es wird dieser Ballard angefunkt, der Security-Typ, der ist ja in der Nähe vom U-Boot. Und dann geht der Bruce wieder. Der Ballard meldet sich dann tatsächlich zurück. Er hat wieder einen Zettel gefunden. Und der dritte Hinweis lautet, wen die Angst zu Boden zwingt, der hasst den höchsten Kreis.
Wen die Angst zu Boden ringt?
Zu Boden zwingt, der hasst den höchsten Kreis.
Popcorn.
Ist eine leichte Antwort, wenn du genau zugehört hast, was ich dir heute erzählt habe.
Wann?
Soll ich es dir verraten?
Aber kurz noch.
Okay.
Lies mir lieber nochmal vor.
Wen die Angst zu Boden zwingt, der hasst den höchsten Kreis.
Ach so, ja, easy, Riesenrad.
Ja, genau, sehr gut.
Ah,
logisch. Sehr gut. Dadurch, dass ja da Wanzen sind, können sie auch davon ausgehen, dass sie mitbekommen, dass wer das OMAs mitbekommen hat, dass der Jay Angst vorm Riesenrad hat.
Aber dann die Rätsel noch so anpassen an die.
Ja.
Ah, ja, keine Ahnung. Okay.
Ja. Spannend, gell?
Wieso sagst du das so?
Ich weiß auch nicht. Der Tom macht sich sofort am Weg zum Riesenrad und der Derek hat sich, während die da gerätselt haben, noch am Weg gemacht, um den Underwood zu holen. Also er hat nicht gesagt, er holt den Underwood, aber er ist auch aufgebrochen praktisch. Der Leo ist noch in der Zentrale, der Underwood gibt sich zu erkennen und der berichtet dann auch, also dieser Leo berichtet auch, dass die Fähre von der Insel noch immer nicht am Festland angekommen ist. Also die dürfte irgendwo dazwischen stehen geblieben sein. Am Riesenrad selbst ist die Steuerung komplett lahmgelegt. Also wer auch immer das macht, muss einen Zugang zu den ganzen Sachen haben, sonst würde es nicht gehen. Und was macht man also? Raufklettern, natürlich. Der Tom klettert also wirklich über das Riesenrad rauf zur obersten Gondel. Es ist Spannung pur, also wie das Ganze im Hörspiel gemacht ist. Also da haben sie ziemlich gute Arbeit gemacht. Der Bruce kommt dann auch dazu, der will den Tom aufhalten aus Angst, dass was passiert, aber der Tom ist einfach, der will den Jay jetzt retten. Die Mrs. Dunaway kommt auch dazu, ist komplett aufgeregt, der Tom muss runtergeholt werden. Es kommen dann eben auch Underwood in Verkleidung und Derek dazu. Der Underwood demaskiert sich, die Leute sind baff, also die Mrs. Dunaway und der Bruce sind baff, dass der da ist. Und da sind wir an der Stelle, Timo. Was wird in diesem Abenteuer hier gespielt? Und die wichtige Frage eben, warum ich das so stelle, warum wird das so inszeniert? Also welches Ziel, das ist ja auch die große Frage von Point Whitmark, welches Ziel verfolgen die ÜbeltäterInnen? Und natürlich, wer sind denn die ÜbeltäterInnen denn überhaupt?
Oh Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Das ist schwierig. Ich möchte glauben, dass es der Underwood ist.
Welcher?
Was heißt welcher, Sascha? Es gibt ja theoretisch nur einen.
Ich weiß ja nicht, in welche Richtung du denkst. Ich habe schon so viele Sachen von dir gehört. Sascha.
Vielleicht ist es doch nicht der ich vermutet habe. Jetzt darfst du dich nichts mehr sagen, gell? Ich glaube, es war Vater Underwood. Bist du noch da, Sascha? Und der will sich natürlich rächen, weil der nicht mag, dass das alles so auf neumodisch gemacht ist. Und deswegen möchte er das unterbinden, indem er den Laden ruiniert mit dieser Art. Und ja, das ist mein Motiv für den Papa Underwood.
Ich sehe schon die Nachrichten auf Instagram kommen.
Wieso? Das gehört zu einem guten Detektiv dazu, weißt du? Man muss bei so einem Verhör, ja, muss man natürlich den Gegenüber auch vielleicht sich verplappern lassen.
Der Scheiß ist tatsächlich, hätte ich dich das halt nicht gefragt, wenn ich es dann am Ende auflöse, wärst du gekommen mit, aber ich habe eh Underwood gesagt.
Nein, ich hatte was anderes im Kopf.
Aber komm, zu meiner Belustigung, was hattest du denn im Kopf?
Nein, ich dachte, es war halt irgendwie der junge Underwood. Ich habe noch überlegt, durch den Titel des Hörspiels noch auf einen Hinweis zu kommen. Insel der letzten Rache, an wem oder was könnte man sich da rächen? Wie könnte es Dings? Ich meine, was sollte diese Mongolei-Nummer? Oh, vielleicht kommen wir noch dazu. Aber scheinbar war das der Vater, um den es da gegangen ist, und er ist dort nicht gestorben. Es dachten alle, er ist dort gestorben. Scheinbar nicht.
Ja, genau das. Und rate, wer ihn töten wollte.
Der Sohn?
Ja, um an sein Geld für die Insel zu kommen, an das er dann ja auch gekommen ist. Und so gehen wir diesmal ganz untypisch über in was denn noch passiert. auf dem Schiff, also auf der Fähre, sie fahren dann dorthin, befindet sich einmal der Jacko und Daniels, das ist ein Koch und ein Techniker auf Joy Island, die diesen Clown und den Mr. Pork gemimt haben, und eben der Underwood, also ich finde seinen Namen gerade nicht, denn der Underwood-Dude, und eben er hat dort in der Mongolei jemanden drauf angesetzt, ihn zu töten, aber ein anderer hat praktisch sein Leben für einen Fremden aufgegeben und hat ihn gewarnt, und so konnte er fliehen. Und das war praktisch am Anfang die Aussage mit, die Wüste wird ihn da umbringen, was aber nicht passiert ist. Es ist zwar der Underwood dann zu dem Geld gekommen, konnte damit praktisch die Insel auch machen, aber eben, er hat dann beschlossen, sich da zu rächen. Er kann es nicht akzeptieren, dass es in der Familie einen Mörder gibt. Da wird natürlich dann auch klar, dass tatsächlich die Bombe eine Attrappe ist. Also sie finden nämlich dann noch, die Bombe ist in einem Restaurant in der Friteuse, und es wirkt so, als wären da Sensoren dran, dass wenn das Fett der Friteuse abkühlt, dass die Bombe hochgeht.
Oh, wow.
Ja, das ist, fand ich ziemlich cool, die Idee. Aber ja, er wollte ihn praktisch auf die Probe stellen, ob er, also der Underwood, alles für einen Fremden aufgeben würde. Und das hat ihn so ein bisschen bewiesen, dass er da bei der Suche für einen Jay das gemacht hat. Wo ich mir gedacht habe, naja, der Dude ist zum Ende hingekommen, und hätten ihn die Kinder nicht irgendwie gewarnt, dann hätte er gar nichts davon mitbekommen. Aber gut. Es ist am Ende auf jeden Fall eine recht nachdenkliche Stimmung. Die Kiddies sind dann auch am Rückweg nach Point Whitmark auf der Fähre. Und wer aber tatsächlich in dem Ganzen noch mitgespielt hat, war die Dunaway. Hat ja praktisch hier geflunkelt, dass das mit ab 10 Uhr wirst erst evakuiert. Also das hat sie nie vom Underwood gehört. Und tatsächlich aus Liebe zum anderen Underwood.
Zum Alten oder zum Jungen?
Ja, zum Alten. Die Jungs freuen sich auf jeden Fall, wieder auf Point Whitmark da zurückzukommen. Und darauf folgt dann das Outro dieser Folge.
Schön. Schön. Schöne Geschichte. Alrighty, na dann, Sascha.
13-8.
Danke und dem Kinderdetektiven. 5 Punkte. Ich glaube, es muss könnte fast ein Rekord sein.
Ja, ich glaube auch.
Was den Vorsprung angeht. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Staffel, wo es dann auch am Schluss, auch, wo ich auch weggelaufen bin, quasi mit dem Titel. Aber es läuft gut. Ich kann mich ja nicht dumm stellen, das ist es ja. Also das wäre ja auch Lügerei am Publikum.
Ja, und ich glaube, es ist für dich halt auch schon sein, hey, du hast das Ganze unter Anführungszeichen gewonnen, also die Folge. Und ich glaube, freiwillig für irgendwas unter Anführungszeichen zu verlieren, ist liegt nicht in deiner
Natur. Außer für ein paar gute Gags. Ich habe schon öfter eine falsche Antwort genommen, weil ich mir dachte, es ist einfach eine coolere Story. Aber hey, ich bin im Herzen auch ein Geschichtenerzähler. Nicht nur du, Sascha. Im Herzen bin ich es ja auch. Weißt, ich achte aufs Narrativ. Und ja, deswegen habe ich vielleicht ja auch so ein bisschen durchschaut inzwischen. Ich möchte jetzt nicht zu cocky werden, aber man weiß ja nie, wie es dann weitergeht. Und ich weiß auch, es gibt schwierigere Geschichten. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch lang, ich muss ja sagen, die Österreicher sind für mich immer noch normalerweise immer trickier. Ich glaube, ich tue mir bei Knickerbockerbande, Tiger Team und so immer etwas schwerer. Bei den anderen bin ich da jetzt so ein bisschen, glaube ich, schon sicherer im Sattel. Aber ja, Sascha, hast du schon eine Ahnung, was wir als nächstes machen?
Ja, und zwar machen wir die 3 Fragezeichen. Diesmal ein Buch, und der Titel ist die 3 Fragezeichen und die Geisterfrau.
Geisterfrau, okay. In Buchform, weil du es zufälligerweise zu Hause liegen hast, oder?
In Buchform, weil ich es als Geschenk bekommen habe als Buch, und ich glaube, davon gibt es gar kein Hörspiel, weil das ist so eine Sonderedition, sage ich mal, wo die Seiten doppelt sind und man die wirklich trennen kann, die Seiten, und dann dazwischen erfährt, aus einer anderen Perspektive Sachen erfährt.
Interesting.
Also da ist das Buch auch etwas specialiger gemacht, sage ich mal.
Interesting. Ich bin gespannt. Ja. Und Sascha, könntest du unseren liebsten ZuhörerInnen mal mitteilen, wie sie Feedback zu unserer Podcast-Folge anschicken können?
Natürlich. Ihr könnt uns natürlich gerne auf Spotify über die App bewerten, oder wenn ihr uns etwas schreiben wollt, könnt ihr uns das per Mail zukommen lassen. Da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at, oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen und auch kontaktieren. Da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi.
Und auch über Spotify könnt ihr uns schreiben. Da gibt es ja dieses Q&A-Feature. Wir können nur nicht wirklich antworten, aber wir lesen es.
Genau. Und natürlich könnt ihr diese Kanäle auch nutzen, um uns Wunschfolgen zu schicken. Immer wieder gerne natürlich, wenn sich die Folgen eignen, dass der Team auch was zu rätseln hat. Und auch immer wieder gerne ein neues Rateteam, solltet ihr da noch was für uns haben.
Perfekt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Verabschieden wir uns von euch und ich hoffe, ihr schaltet dann in 2 Wochen wieder ein, wenn es dann die nächste Folge Soko Kinderkrimi gibt. Bis dahin, bleibt's brav, bleibt's gesund und tschüssi.
Ciao.